Die Presse.
Gleich zweimal hat es der Rechtsextremismus diese Woche in die Schlagzeilen geschafft. Am Dienstag kommt es zu einem Großeinsatz gegen die Führungsriege österreichischer Neonazis. Zahlreiche Hausdurchsuchungen werden durchgeführt, unter anderem bei Gottfried Küssel, Österreichs bekanntestem Neonazi. Diese Führungsriege der österreichischen Neonazi-Szene ist wohl nur die Spitze des Eisbergs. Das zeigt die zweite Meldung aus den Schlagzeilen diese Woche. Im ersten Halbjahr 2025 sind rechtsextreme Straftaten in Österreich weiter gestiegen. Mein Name ist Christine Meyerhofer. Herzlich willkommen bei Was wichtig ist am Freitag mit einer längeren Folge zum Wochenende. Ich habe diese beiden Meldungen zum Anlass genommen, um nachzufragen, wieso nehmen rechtsextreme Straftaten weiter zu? Was haben Social Media und die Corona-Pandemie mit dem Zulauf zur Neonazi-Szene zu tun? Und warum ist Rechtsextremismus nach wie vor Männersache? Und über all diese Dinge spreche ich heute mit Andreas Peham vom Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstands, ausgewiesener Experte für Rechtsextremismus. Hallo, schön, dass Sie da sind.
Hallo, freut mich sehr, danke.
Herr Peham, wir wollen heute mehrere Dinge einordnen und besprechen. Vielleicht beginnen wir mit dem, was Mitte dieser Woche für Schlagzeilen gesorgt hat. Es hat eine groß angelegte Aktion gegen die rechtsextreme Szene gegeben. Und zwar, so hat das Innenminister Kahner formuliert, gegen die alte rechte Szene. Es wird ermittelt gegen 17 Personen rund um den bekannten Neonazi Gottfried Küssel. Was macht denn diese alte rechte Szene aus?
Naja, zunächst einmal der Grad an Extremismus, ja, das noch mehr als der herkömmliche Rechtsextremismus, das noch mehr als auch die sogenannte neue Rechte, also die alte Rechte, und wir müssen sagen, dass das die neonazistische Rechte hängt sehr am Nationalsozialismus, verklärt ihn, leugnet seine Verbrechen. Und das ist das zweite Kennzeichen und auch der Unterschied zum politischen Rechtsextremismus im engeren Sinn, ist gewaltbejahend, gewalttätig, ja, gewaltbefördernd. Und das ist ja auch einer der Gründe, warum die Behörden da immer wieder auch hinschauen. Es war ja bei weitem nicht die erste Razzia. Es gibt jedes Jahr mindestens einmal im Rahmen des internationalen europäischen Joint Action Days derartige Razzien. Diesmal hat es aber offensichtlich tatsächlich die Führungsriege des Neonazismus oder eben der alten Rechten getroffen.
Mhm. Dieser Gottfried Küssel, der ja so etwas wie der allerbekannteste Neonazi Österreichs ist, darf man sich das vorstellen, wie ist er so etwas wie der Chef dieser Szene oder wie formal organisiert oder hierarchisch organisiert ist das überhaupt?
Naja, da muss man wieder das Verbotsgesetz berücksichtigen und das steht einfach jeder fixen Organisierung entgegen. Das heißt, man ist schon lange bemüht, so eher lose, informelle Netzwerke zu bilden. Gleichzeitig bleibt der Rechtsextremismus und der Neonazismus im Besonderen natürlich immer sehr autoritär, hierarchisch, in Hierarchien denkend. Also ohne unter Anführungszeichen Führer und Unterführer geht da nichts. Aber wir haben es hier eben mit einer informellen Anführerschaft zu tun. Der zweite Grund für diese Tendenz hin zu loseren Zusammenschlüssen, zu sogenannten freien Kameradschaften, sind technologische Entwicklungen, also Stichwort Internet, soziale Medien. Die haben diese Entwicklung, gerade auch dann im virtuellen Raum, aber auch offline, noch einmal befördert. Also einerseits eben der Repressionsdruck, andererseits die technologischen Entwicklungen haben Neonazis darin bestärkt, von so festen, starren Organisationen Abschied oder Abstand zu nehmen, mit immer wieder auch Ausnahmen. Es gibt nach wie vor Vereine und ein solcher Verein, so eine Art Fake-Burschenschaft, war ja auch jetzt das Ziel einer Hausdurchsuchung in Wien im zweiten Bezirk. Also manchmal, aus welchen Gründen auch immer, der Sentimentalität oder so, bildet man dann schon noch so Vereine, nach Vereinsgesetz auch eingetragen, wobei das ist eher die Ausnahme. Also die Regel ist jetzt wirklich sozusagen das Fehlen jeder festen Organisation da. Dennoch gibt es diese Anführer. Und das sind vor allen Dingen die schon lange dabei sind, so wie Küssel, ja, seit den 70er Jahren, die sich dadurch auch eine gewisse Reputation erworben haben, eine gewisse Autorität auch darstellen. Und bei Gottfried Küssel kann man das durchaus auch nicht nur auf Österreich begrenzen, sondern durchaus auch da Deutschland oder Teile Deutschlands mit einbeziehen. Dennoch, auch aufgrund seiner mehrjährigen Haftstrafen, stellt er ja so etwas wie eine Autorität dar. Also gleichzeitig wird ihm eben auch so etwas wie eine Mannhaftigkeit, Standhaftigkeit, weil er schon so lange trotz der vielen Haftstrafen sozusagen ja, als Neonazi eben weiterhin aktiv ist.
Küssel ist ja wirklich schon viele Jahre aktiv, auch bekannt als aktive Person. Wie kann es denn dazu kommen, dass gerade solche Personen, die eigentlich ja schon längst amtsbekannt sind, immer und immer wieder sich entsprechend betätigen, also davon nicht ablassen?
Naja, das verweist zum einen eben an die Schwierigkeit auch der Resozialisierung in dem Bereich. Natürlich, und da spreche ich jetzt nicht von Gottfried Küssel, also da scheint wirklich Hopfen und Malz verloren zu sein, aber grundsätzlich und ganz allgemein merken wir schon in Österreich das Fehlen auch so einer professionellen Ausstiegsarbeit und entsprechender Angebote. Ja, es gibt solche Pilotprojekte auch im Rahmen der Bewährungshilfe beim Verein Neustart, aber da haben wir halt das Problem der Freiwilligkeit, weil hier ist es immer verbunden mit gerichtlichen Auflagen und so weiter. Wichtig für einen glaubhaften Ausstieg, für eine glaubhafte Distanzierung von der Szene ist, dass das freiwillig passiert, ohne eben behördlichen Druck. Ja, und es fehlen eben solche Angebote, erklärt dann auch, warum es doch relativ viele gibt in der Szene, die trotz Haftstrafen, wiederholter Haftstrafen und so weiter in der Szene bleiben, eine Zeit lang sich vielleicht dann bedeckt halten, aber dann doch wieder oft mit einem Abstand von 10, 20 Jahren, ja, haben wir jetzt Fälle, dann wieder mit dem Verbotsgesetz in Konflikt geraten und neuerlich verurteilt werden. Es gibt aber auch, und das muss man auch sagen, natürlich eine Gruppe, ich kann es jetzt nicht genau quantifizieren, aber schon nicht unbeträchtlich viele Männer vor allen Dingen, die ja den harten Kern dieser Neonazi-Szene ausmachen, die nach einer bestimmten Zeit oft auch nach dem, unter Anführungszeichen, erwachsen werden in einem umfassenden Sinne, dann einfach, ja, nicht jetzt wirklich aussteigen, ja, sondern sich einfach zurückziehen.
Wie schwer ist es eigentlich, da als Exekutive Einblick in die Szene zu bekommen?
Naja, also es ist schwierig für mich als Nicht-Exekutivbeamter zu sprechen, aber sozusagen, wir sehen ja im Dokumentationsarchiv im Bereich unserer Monitoring-Arbeit auch nur eine Spitze des Eisberges. Ja, jene, die sozusagen in die Öffentlichkeit oder Halböffentlichkeit und hier vor allen Dingen in die virtuelle Öffentlichkeit ragt, herausragt, den nehmen wir wahr. Ich weiß nur jetzt aus unserem Bereich, dass es, wenn man genau hinschaut, wenn man bestimmtes Engagement an den Tag legt, nicht schwer ist, etwas zu sehen, zu bemerken. Also man kann, wenn man will, zumindest aus unserer Perspektive, doch einiges sehen, nämlich wer, wann, was, mit wem. Ja, natürlich ist da immer auch ein bisschen ein Einsatz notwendig und ein bestimmtes Engagement. Aber es ist passiert eben nicht so im Verborgenen, wie man das dann auch immer vielleicht auch dann oft glauben mag. Mhm. Ja, also, und das ist ja aus der Perspektive der Neonazi-Szene, die hat ja ein Interesse nach einer gewissen Öffentlichkeit. Ja. Und das sind natürlich verschiedene Subkulturen, da muss man auch manchmal, ja, wo runter oder reingehen, wo man vielleicht so nett ist oder nicht so gern ist, um dort etwas zu finden. Aber wie gesagt, sie haben ja auch ein Interesse, jemanden zu erreichen. Das heißt, nur im Verborgenen, nur im Untergrund passiert nichts.
Mhm. Immer wieder, und das war ja jetzt auch wieder der Fall, werden bei einschlägigen Personen dann so regelrechte Waffensammlungen gefunden. Ist das jetzt mehr als so eine Art Angeberei einzuordnen, also eine Form von Prestige, so etwas überhaupt anzusammeln, zu Hause zu haben? Oder ist da auch ein tatsächliches Gefahren- und Gewaltpotenzial dahinter?
Beides. Und es ist natürlich ganz schwer, das immer auseinanderzuhalten. Da gibt es dann auch im Konkreten dann so Mischformen. Mhm. Ja. Grundsätzlich muss man sagen, in diesem Milieu gibt es ein starkes Faible für alles, was mit Waffen, mit Krieg, mit Gewalt, mit Militärischen zu tun hat. Ja, es gibt diesen Zug eben grundsätzlich schon zur Bewaffnung, weil zur Gewalt, Auf der anderen Seite gibt es eben, und das ist auf gar nicht so kleine Kreise beschränkt, durchaus bis in Teile der sogenannten neuen Rechten hinein, ja, eine Art, ja, bei den einen ist es eine Angst, bei den anderen eine Hoffnung, ja, auf den oder vor dem Tag X, ja, der Tag des Zusammenbruches, sozusagen, ja, der Punkt, an dem es kippt.
So eine Art Systemsturz oder Zusammenbruch.
Genau, Zusammenbruch. Den, und da gibt es dann natürlich Unterschiede, die einen beschränken sich darauf zu warten und sich darauf vorzubereiten und eben leider auch Waffen zu sammeln und anderes. Die andere Fraktion, also die jetzt im Neonazismus, nicht in der neuen Rechten, das sogenannte Akzelerationismus, ja, die wollen das beschleunigen, ja, durch gezielte Provokationen etwa, ja, politische Feinde zu einer gewalttätigen Reaktion provozieren oder Migrantinnen zu provozieren, um eben so bürgerkriegsähnliche Zustände dann herbeizuführen, von denen man weiß oder hofft, besser gesagt, aber man glaubt zu wissen, dass solche bürgerkriegsähnlichen Zustände dann in der Regel eher mit der Etablierung eines autoritären Regimes wie davor sozusagen enden. Das zeigt auch die Geschichte. Also Neonazis, wenn sie ganz ehrlich sind, wissen sie, dass sie in der Demokratie keine Chance haben. Mhm. Ja, das heißt, sie müssen das System grundlegend destabilisieren, ja, die Unsicherheit eben auf diese Spitze der bürgerkriegsähnlichen Zustände treiben, wie auch immer, um dann eben realisieren zu können. Aber noch einmal, dieser Gedanke des Tages X, der ist nicht nur auf die so militanten Neonazis beschränkt, es geht rein bis zur neuen Rechten, dort kommt es halt eher daher als Warnung, ja, vor dem Bürgerkrieg. Und aber gleichzeitig immer mit so einem Unterton, und wenn man sich dann auch die verschiedenen Praxen auch da ansieht, mit so einem bestimmten Unterton der Wehrhaftigkeit. Ja, wir rüsten uns auch, wir wehren uns, und dann eben, da sind wir dann beim Kampfsport und sozusagen beim Training für den Ernstfall. Und dieses Training betreiben auch die Identitären. Mhm. Also das ist nicht auf den Neonazismus beschränkt.
Mhm. Weil hier jetzt eben von dieser alten rechten Szene die Rede ist, jetzt könnte man annehmen, weil eben dieses Alt drinnen steckt, die müssten doch irgendwie notgedrungen mit den Jahren von selbst irgendwie ausdünnen oder weniger werden. Oder findet sich da schon regelmäßig auch Zufluss, Nachwuchs?
Auf jeden Fall. Und leider muss man sagen, das Alt bezieht sich auch weniger, wenn man so will, auf das Alter der handelnden Subjekte, der Leute dort, sondern auf das Alter der Ideologie. Ja, also eben noch dieses Verhaftetsein am Dritten Reich, am Nationalsozialismus kennzeichnet diese unter Anführungszeichen alte Rechte. Wir sprechen lieber von der neonazistischen Rechten. Und da gab es leider tatsächlich in den letzten Jahren etwas so wie eine Verjüngung.
Wie erklärt sich das? Ich meine, jetzt kann ich mir vorstellen, dass Jugendliche oder junge Erwachsene, die Anfang der 2000er oder so geboren sind, wenig gemeinsame Lebensrealität haben mit einem Jahrgang 58, wie es Küssel ist.
Ja, das stimmt. Aber wir haben doch, und das erklärt zumindest den Zuwachs in den letzten 1, 2, 3 Jahren. Wir haben eine Krise, mindestens eine Krise oder mehrere Krisen hinter uns, sind in einer mehr oder weniger oder haben mutmaßlich noch einige vor uns. Also manche sprechen hier von multiplen Krisen. Und auch das wissen wir ja, die völligen psychischen Folgen und auch natürlich dann sozialen Folgen dieser Krisen, die lasten ganz schwer auf Jugendliche, ja. Und hier sind jetzt, und es wäre auch noch einmal interessant, auch unter diesem Aspekt den Gender Gap auch noch einmal zu diskutieren, wenn alle Jugendlichen gleich betroffen sind von so Krisenerfahrungen und Ängsten, warum reagieren, und das ja nach wie vor so überdurchschnittlich und das noch untertrieben, ja, fast mehrheitlich sozusagen, wenn man die Gruppe sozusagen als 100% nimmt und schaut, wie viel sind davon männlich, dann haben wir im gewalttätigen militanten Neonazismus 95-98%. Ja, Männer, junge Männer, die hier ja deutlich anfälliger reagieren. Auf was? Und da sind wir bei dem zentralen Angebot, das Neonazis machen, und das ist die Gewalt. Komm zu uns, hier darfst du nicht nur gewalttätig sein, du musst sogar, ja, das ist sozusagen deine, unter Anführungszeichen, heilige Pflicht, auch dich dann für die Sache, eben das meistens Volk oder Rasse, was auch immer dann der Bezugspunkt ist, zu opfern. Also noch einmal, es ist die krisenbedingte oder verstärkte, es gibt auch noch andere Gründe, Angst, ja, die anfällig macht, die Hoffnungslosigkeit, und da besteht ein enger Zusammenhang, ja, je mehr Hoffnung, desto weniger Angst. Die Perspektivenlosigkeit, Einsamkeit wissen wir, ja, auch seit der Pandemie, aber auch schon davor gab es Arbeiten, die hier darauf hingewiesen haben, dass da ein Zusammenhang besteht, ja. Ohnmachtserfahrungen, all das sind sozusagen auf der Nachfrageseite begünstigende Bedingungen für die Übernahme so rechtsextremer Angebote und im Fall des Neonazismus eben vor allen Dingen nochmal diese Gewaltfaszination, mit der hier gearbeitet wird. Und das zeigt uns eben schon nach wie vor, dass junge Burschen, also in der Adoleszenz, ihre Gewalterfahrungen, die sie als Kinder machen mussten, anders verarbeiten, ja, als die Mädels. Mhm. Ja, nämlich offenbar immer noch mehrheitlich, indem sie sozusagen von der Passivität des Gewaltopfers switchen. Und das ist natürlich unbewusster auch Abwehrvorgang von traumatisierten Erfahrungen in die Aktivität des Täters. Mhm. Ja. Und dann eben vom Hintergrund dieser versuchten Abwehr dann eine Gewaltfaszination entwickeln. Und das hat zunächst noch nichts zu tun mit rechtsextrem oder mit neonazistisch. Ja. Es geht ja auch quer durch. Ja. Und es gibt ja auch in jedem Milieu sozusagen dann auch spezifische Angebote. Ja. Aber der unter Anführungszeichen eben autochtone Neonazismus, um den es ja auch heute hier geht, der hat da ganz, ganz gezielt alle Angebote. Also im virtuellen Raum zunächst, aber dann durchaus auch offline.
Was wäre jetzt für ein Unterschied zwischen eben so neonazistischen Gruppierungen, auch jüngeren Gruppierungen, und dieser neuen Rechten? Also beispielsweise, wie es eben die identitäre Bewegung ist oder andere Gruppen. Also gibt es da ideologische Unterschiede? Ja. Sind das verschiedene Milieus? Wie durchlässig ist das?
Vielleicht die letzten zwei Fragen. Die eine nach den Milieus und nach der Durchlässigkeit. Es sind tatsächlich unterschiedliche Milieus. Ja. Der Neonazismus, und da spreche ich jetzt nicht von der Führungsebene, ja, die hat mehrheitlich, ja, würde ich fast sagen, akademischen Hintergrund. Und das verweist auch auf deutsch-nationale Studentenverbindungen. Auch als sozusagen Kaderreservoir nicht nur für den Rechtsextremismus, sondern auch immer wieder für den Neonazismus. Also mir fällt eigentlich aktuell kein Neonazi wirklich von Relevanz. Ja, ich spreche jetzt nicht von der breiten Masse, sondern ein Anführer von Relevanz ein, der nicht irgendwann einmal bei einer deutsch-nationalen Studentenverbindung dabei gewesen wäre. Ja. Also da haben wir bestimmte bildungsbürgerliche Hintergründe auch in der Führungsriege. Aber wenn wir dann sozusagen in die breite Masse, unter Anführungszeichen, wenn wir da runtergehen, dann wird's natürlich, geht's immer weiter weg von Bildung, von Wohlstand, von sozialer Stabilität. Also dann stimmt das Klischee, das wir ja manche immer noch in den Köpfen haben, wie wenn der Neonazismus ausschließlich das Problem von irgendwelchen, ja, sozialen Randgruppen wäre, von Personen aus zerrütteten Familienverhältnissen und so weiter. Demgegenüber, wobei ich spreche jetzt auch ein bisschen auch idealtypisch und ich komme dann eh zur Durchlässigkeit, auf der Straße vermischt sich das natürlich, ja. Aber jetzt mal idealtypisch gesprochen weiterhin, demgegenüber die Identitären, die eher, und das haben wir wieder bei den deutschen nationalen Kooperationen, und die Führungskader der Identitären stammen alle aus solchen Verbindungen, und im Unterschied zur Mehrzahl der Neonazis sind sie auch noch drinnen, weiterhin in den Burschenschaften und gleichzeitig eben aktiv für die identitäre Bewegung. Aber die haben doch mehrheitlich, ja, da hat mehrheitlich mindestens ein Elternteil Universitätsstudium abgeschlossen auch, ja. Und das betrifft mit Abstrichen auch den Anhang. Also man versucht vor allen Dingen in den AAS, in den Oberstufen, oberen Schulstufen hier zu rekrutieren und hier vor allen Dingen, ich wiederhole mich, sind es auch eben vor allen Dingen junge Männer. Was die Durchlässigkeit betrifft, und wir haben das ja auch verstärkt ab 2020 beobachten können, dass die Grenzen zwischen der neuen und der alten Rechten jetzt nicht auf der Führungsebene, da mag man sich nicht, also wirft man sich Verrat vor allen Dingen die Neonazis, den Ex-Neonazis, die jetzt bei den Identitären sind, ja, und sich nicht mehr nationalsozialistisch wieder betätigen und sich auch nach außen hin auch distanzieren vom Neonazismus. Also da oben ist man sich schon Spinnefeind oder vielleicht nicht Spinne, aber zumindest nicht so wohl gesagt. Aber gleich dahinter ja, die zweite, dritte, vierte, fünfte Reihe, da gibt's eigentlich keine Abgrenzung. Da gibt's nur ein Miteinander und wir sehen das jedes Jahr im Sommer bei den Demonstrationen der identitären Bewegung.
Und was sind jetzt ideologische Unterschiede zwischen alter und neuer Rechte?
Ideologisch gibt's natürlich Differenzen, ja. Die wären aber, weil eben auch sozusagen die, ohne sie verharmlosen zu wollen, die Mitläufer und Mitläuferinnen eben nur nicht so stark ideologisiert sind, spielten auf dieser Ebene diese Differenzen nicht so eine große Rolle. Aber je weiter wir nach oben gehen, je weiter rein in Kaderstrukturen, geht es natürlich um grundlegende Meinungsverschiedenheiten. Das eine, ich habe schon erwähnt, das Verhältnis zur Vergangenheit. Bei den Identitären sagt man, na, da können wir nur verlieren. Ja, wir beziehen uns nicht in keiner Form auf Nationalsozialismus. Was sie aber schon weiterhin tun, und das ist auch eine Form der Transformation, wenn man vielleicht so will, von Altrechten in neurechtes Gedanken. Und die Altrechte leugnet den Holocaust. Ja. Die Neurechte macht das nicht mehr, aber sie beklagt den Schuldkult, ja, mit dem endlich Schluss gemacht werden soll, ja, weil er ja der erwünschten Wehrhaftigkeit der Deutschen, und man fühlt sich ja hier wie dort als Deutscher, ja, als Zugehöriger zur deutschen Volksgemeinschaft, wie es heißt, und das betrifft, wie gesagt, neue und alte Rechte gleichermaßen, wobei die neue Rechte ihr deutsch-nationales Selbstverständnis eher ein bisschen im Hintergrund hält und lieber mit Österreich-Fahnen dann auf Demonstrationen auch wachhält. Aber grundsätzlich ist man nach wie vor auch deutsch-national. Also das wäre ein Unterschied, das Verhältnis zum Nationalsozialismus. Und dann geht es auch um taktisch-strategische Differenzen. Ja. Das eine ist eben, dass man bei den neuen Rechten auf offene Gewaltaufrufe verzichtet. Ja. Aber dennoch finde ich, und gerade bei den Identitären kann man das zeigen, die Gewalt sozusagen latent als Drohung immer vorhanden ist. Und dann ist aktuell auch noch ein Grund, ja, jetzt für Streit oder eine Differenz, die hier zu nennen wäre, das Verhältnis zu Russland. Ja. Die Neurechte ist mehrheitlich, aber auch da gibt es Ausnahmen, pro-russisch, ja, oder unter Anführungszeichen neutral, aber das heißt halt in so einem Konflikt auch was, ja. Wenn man eben das Land, das angegriffen wird, quasi verbieten will, sich zu verteidigen, sagt das auch etwas aus. Also entweder neutral oder pro-Russland, weil der Neonazismus zum Großteil, auch da gibt es Ausnahmen, aber doch ganz stark pro-ukrainisch ist. Ja, und aus rassistischen Gründen vor allen Dingen anti-russisch. Also Russland wird als nicht zu Europa gehörig, also wird immer mit Asien und solchen Begriff und Untermensch, asiatischer Untermensch nach wie vor hier operiert. Aber sonst grundsätzlich ist man sich inhaltlich eigentlich einig. Mhm. Europa droht unterzugehen, der große Austausch, Umfolgung, wie immer man das nennt. Wir müssen es aufhalten. Aber über die Mittel und so weiter geht dann wieder die Meinung auseinander. Aber die grundlegende pessimistische Diagnose, ja, und das heißt auch natürlich der dahinterliegende Rassismus, die Verschwörungsmentalität, den teilen beide neue wie alte Rechte.
Inhaltlich ist man sich also einig. Vielleicht auch das mit Ursache dafür, dass die Zahl rechtsextremer Straftaten 2025 bisher weiter gestiegen ist. Schon im ersten Halbjahr wurden heuer 787 rechtsextreme Straftaten registriert. Im selben Zeitraum im Vorjahr waren es nur 556. Dabei war die Zahl der Straftaten insgesamt 2024 bereits auf einem Rekordhoch. Was sind die Gründe dafür und welche politischen Rückschlüsse sollte man daraus ziehen?
Ich habe es schon angedeutet mit der Verjüngung der Szene. Es kommen wirklich, und für uns ist das auch eine Spätfolge oder noch eine Spätfolge der Pandemie, beziehungsweise mit ja, bestimmten Strukturen, Verhalten, die sich damals eingeschliffen haben, auch im Medienkonsum, ja, im Internetkonsum, in der Verweildauer, auch im Netz. Das und noch andere Faktoren spielen hier eine Rolle. Aber auf jeden Fall hat diese Zunahme an Jüngeren, dieser Zulauf von den Jüngeren dazu geführt, dass die Straftaten steigen. Warum? Weil die Jüngeren sich gewissermaßen auch erst beweisen müssen. Mhm. Ja, das heißt, ich habe, und das war auch in der Vergangenheit natürlich immer, und das ist dann schon das, worüber man auch diskutieren muss, weil ja, es gibt immer so auf und ab, aber wenn man es so in 10, 20 Jahre schätzt, sieht man eben die kontinuierliche Steigerung. Es gab auch in der Vergangenheit immer wieder, ganz auffällig, zum Beispiel um 2008 herum, so Phasen, wo man konfrontiert waren mit einer wirklich signifikanten und sehr schnellen, rasanten Zunahme, vor allen Dingen der gewalttätigen Übergriffe, der Angriffe von neonazistischer Seite. Und wenn man dann hingeschaut hat, hat man gesehen, da gibt's gerade viele junge, neue Akteure. Und es dauert dann so 2, 3 Jahre, dann geht es wieder zurück. Aber es geht eben nie wieder auf das Niveau quasi davor. Also es ist so ein in Zacken, so ein Aufstieg, wenn man sich das so vorstellen kann. Ja, und ich habe es auch schon genannt, neben den mehr an Neonazis oder Werdenden, sie werden in ideologischer Hinsicht erst auch zu solchen mehrheitlich, je länger sie in der Szene dann sind. Also diese Zunahme quantitativer Hinsicht ist dafür verantwortlich zu machen. Aber auch, ich habe schon erwähnt, da hat das Innenministerium nicht Unrecht. Falsch wird es nur, wenn man es ausschließlich darauf reduziert, nämlich auf die Anzeigenbereitschaft in der Bevölkerung, auf das Bewusstsein. Ja, das ist falsch, das ist vielleicht verboten, ich will das nicht. Ja, dass die Leute das dann auch anzeigen, so oder so. Die Zahl ist dramatisch, ist besorgniserregend und verweist eben auf die Notwendigkeit eines nationalen Aktionsplans gegen Rechtsextremismus, auf die Notwendigkeit von Präventionsprojekten, Ausstiegsarbeit und so weiter.
Ist diese Entwicklung, ist die österreichspezifisch oder vielleicht spezifisch auf den deutschsprachigen Raum oder ist das?
Nein, leider ist es, wird fast so ein globales Phänomen, soweit ich das sehe, aber zumindest in Europa, wo wir das halbwegs überblicken, zieht sich das fast durch. Es gibt immer wieder auch Ausnahmen. Aber es ist doch, ja, würde ich sagen, ein europaweites Phänomen. Mhm. Also diese rasante Verjüngung der Szene. Also wir haben zum Teil hier 14-, 15-Jährige, die da schon aktiv werden. Ja. Und gleichzeitig eben diese Zunahme auch der Gewaltbereitschaft, der Gewalttätigkeit. Und dann, und das steht auch damit im Zusammenhang natürlich, die Zunahme dann des Rechtsterrors.
Spielt da auch Social Media eine Rolle? Ich kann mir vorstellen, dass es heute deutlich leichter ist, überhaupt mit solchen Gedanken in Kontakt zu kommen als früher.
Genau, das wäre eine der Gründe, warum die Zahlen auch steigen. Ich sage immer, der Faktor Zufall spielt immer bei Radikalisierung eine Rolle. Und wie hoch war in die späten 80er die Wahrscheinlichkeit, mit der Ideologie vom Herrn Küssl in Berührung zu kommen? Was haben die gemacht? Ja, vor der Mollertgasse, größte Wiener Berufsschule, Flugzetteln verteilt. Nach einer halben Stunde, wann auch immer, kommt die Polizei, sie laufen weg, ein paar Flugzettel bleiben liegen, vielleicht wird einer, zwei gelesen. Kein Vergleich. Heute kann ich zu einem und demselben Zeitpunkt im virtuellen Raum an zig Orten gleichzeitig sein. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, wie Sie eben ganz richtig sagen, mit dieser Ideologie in Berührung zu kommen, die hat sich potenziert.
Sie haben schon vom Nationalen Aktionsplan gegen Rechtsextremismus gesprochen. Also der steht im Regierungsprogramm, der soll in nächster Zeit kommen. Wie soll Ihrer Ansicht nach so ein Aktionsplan ausschauen?
Er kann nur funktionieren, wenn er ja gesellschaftlich auch verankert ist. Also das heißt, es braucht eine breite gesellschaftliche Zustimmung. Ja. Auch dazu, dass Rechtsextremismus ein Problem ist. Ja, und gewalttätiger Rechtsextremismus, Neonazismus noch mal ein besonderes Problem ist, dass aber gleichzeitig in Österreich die Gesetzeslage ausreichend ist, meiner Meinung nach. Ja, Verbotsgesetz, Verhetzungsparagraf, aber die Gesetze auch angewandt werden müssen. Ja. Da herrscht eigentlich eine Übereinkunft, ja, aber die gehört erhalten bzw. auch sozusagen in die Gesellschaft auch getragen. Und es gehört den Leuten auch geholfen, auch dann im Alltag, das zu argumentieren. Warum ist es nicht Meinungsfreiheit, wenn ich zum Massenmord aufrufe oder Massenmord leugne? Ja, was ist Meinungsfreiheit überhaupt? Wo endet Meinungsfreiheit? Wie jede andere Freiheit? Ja, dort, wo die Rechte von anderen betroffen sind. Ja, das erleben wir ja im Alltag tagtäglich. Also es braucht viel auch politische Überzeugungsarbeit für so ein Projekt und es braucht dann gesamtstaatlich auch einen Zugang. Also es sollten möglichst alle staatliche Institutionen und in Österreich heißt das auch wirklich runter bis auf die Gemeinden eingebaut. Wir haben ja das Problem sozusagen des Rechtsextremismus vor allen Dingen in seinen subkulturellen und dann auch neonazistischen Ausformungen, vor allen Dingen in ländlichen Regionen, in kleineren Städten. Ja. Und gerade dort sieht es, was das Angebot betrifft, zur Prävention, auch soziale Arbeit und so weiter, eben nicht so gut aus. Also es gibt auch so ein bisschen eine Schieflage. Also das heißt, es wäre gut, es wirklich gesamtösterreichisch anzulegen. Ja, keine Institution, keine Einheit, sozusagen, wenn man will, auszulassen. Und nicht alles nur wieder, das wäre vielleicht eine Angst, die man haben könnte, alles auf die Schultern der Schule wiederzulagen. Ihr müsst.
Hat man da in der Vergangenheit zu wenig gemacht oder vielleicht auch einfach weggeschaut?
Ja, wenn man die Vergangenheit sozusagen länger fasst, also vielleicht die letzten 30, 40 Jahre, aber gerade die letzten 6, 7 Jahre wurde da doch einiges auf den Weg gebracht. Ich darf hier anführen, etwa unter der Vorgängerregierung noch beschlossen, das Projekt Extremismusprävention macht Schule, ja. Also mittlerweile, glaube ich, schon das zweite Mal verlängert und soll auch wieder verlängert werden. Wir brauchen hier auch, das wäre auch wichtig, Kontinuität, Stabilität, Verlässlichkeit einfach, dass man da wirklich auch was aufbauen kann, was dann auch Bestand hat und nicht abhängig ist davon, wer gerade in der Regierung ist.
Also ein gesamtgesellschaftlicher Auftrag, der sich eigentlich bis weithin in alle Gesellschaftsbereiche zieht.
Ja, das wär's.
Herr Biham, vielen Dank für Ihren Besuch im Studio.
Ich danke. Wiedersehen.
Das war Was wichtig ist mit einer längeren Folge am Freitag. Links zum Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstands oder zu den Meldestellen des Innenministeriums finden Sie in den Shownotes. Falls Sie zu dieser Folge Feedback haben, melden Sie sich gerne unter podcast@diepresse.com. Wir freuen uns, von Ihnen zu hören. Danke fürs Dranbleiben. Wir wünschen Ihnen ein angenehmes Wochenende.